Wir wollen heute nicht nur über Luthers Sterben reden, sondern auch über unser Sterben, über das Thema Tod. Und man merkt, das ist ja ein Thema, was in unserer Gesellschaft sehr schizophren gehandelt wird. Auf der einen Seite ist es ein Thema, das man meidet. Und ihr könnt es ja ein paar Wochen so testen. Am Heiligabend, wenn ihr alle zusammensitzt in der Familie, dann redet doch mal darüber, schaut den Vater an und sagt, hast du dein Testament eigentlich schon gemacht? Und fragt die Mutter, wie wird es eigentlich mal sein, wenn du stirbst? Wie soll es mit deiner Beerdigung laufen? Und dann wird man sofort merken, ja, die schöne Weihnachtsstimmung, die kommt auf einen neuen Höhepunkt. Ich habe gelernt, bei so Empfängen, bei Smalltalk, man sollte das Thema Tod meiden. Es käme auch schlecht, ja, wie geht's Ihnen, wie geht's und so. Ja, eigentlich nicht so gut, ich glaube, ich werde bald sterben, aber ist alles gut. Ja, da merkt man, man meidet das Thema. Das ist kein Thema, was man gerne anspricht. Und ist auch verständlich. Hat ja auch dieses Belastende, dieses Abschied. Man hat das eigentlich als ein negatives Thema. Und auf der anderen Seite herrscht doch eine große Sehnsucht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wer damals dabei war, im Hofbräukeller bei dieser Vortragsreihe Glaube, Liebe, Hoffnung, Tod. Da hatten wir diese vier Stichworte immer auf die Abende verteilt. Zweimal war das Thema Tod dran. Und diese beiden Abende waren die bestbesuchtesten, trotz bombastischem Biergartenwetter und beim zweiten Mal sogar DFB-Pokal-Endspiel, wo die Bayern gespielt haben. Ich meine, haben verloren, hat man nichts verpasst. Aber man hat gemerkt, Menschen wollen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Man braucht irgendwo einen Ort, wo man mal reden kann, wo man Fragen stellen kann. Und gleiches erlebe ich bei Spring, diesem großen Gemeindeferienfestival. Wenn dort das Thema angeboten wird, ist der Raum in der Regel überfüllt. Man möchte darüber sprechen. Und es ist gut, dass wir heute darüber sprechen. Und Luther, er hat recht, wenn er dann schreibt, wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und keiner wird für den anderen sterben, sondern ein jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. Ja, jeder von uns wird es irgendwann erwischen. Und wisst ihr, was keiner weiß? Wer ist der Nächste? Mir wurde erzählt, dass in einem Heiligabendgottesdienst, wo Wachskerzen waren, Kinder sich immer überlegt haben, hat man diesen Kerzen Namen von alten Menschen aus der Gemeinde gegeben und hat man immer überlegt, wer ist der, den es als Nächstes erwischt? Ja, und wenn dann die Kerze abgebrannt ist, der. Zum Glück gibt's heute elektrische Kerzen. Wisst ihr, wenn jetzt unser Weihnachtsbaum, vielleicht hier mit 140 Lichtern drauf, bei wem geht's als Nächstes aus? Einen wird's erwischen. Und jetzt könnten wir zwar sagen, also jetzt schauen wir die biologische Wahrscheinlichkeit an. Und da könnten wir sagen, so, wer ist älter als 90, bitte aufstehen. Tja. Aber keiner kann sagen, dass es so ist. Heute Nachmittag nach Hause gehen, kommt ein Auto. Und man ist erstaunt. Ja, und dann heißt es dann viel zu früh, unerwartet. Ist meistens so. Dass der Tod nicht einen Brief schreibt, du, ich habe vor, in 2 Wochen zu kommen, bereite ich schon mal vor. Es wird uns begegnen. Und deswegen, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Wie ist das jetzt mit dem Sterben? Und als Christ setze ich mich auseinander, weil ich weiß, ich bin dieser Realität des Todes nicht ausgeliefert. Sondern ich habe mein Leben dem ausgeliefert, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und deshalb die Frage, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben, dass ich mein Leben in der Hand von dem habe, der die Auferstehung ist und ich trotzdem sterben werde als Durchgang zur Ewigkeit. Ein paar Gesichtspunkte zu diesem Thema. Und es ist schön, dass in der Bibel das Thema Tod nicht gemieden wird, sondern dass damit sehr normal umgegangen wird. Und ich möchte mit euch heute das Sterben von Mose betrachten, weil das sehr, sehr viel deutlich wird, was das Thema Sterben für uns bedeutet. Und man kann Mose sogar von Jesus und von der Auferstehung her sehr gut betrachten. Und ich lese uns einige Texte, in denen das Sterben beschrieben wird. Da heißt es 5. Mose 32. Und der Herr, er redet mit Mose am selben Tag und sprach, also am selben Tag, da hat Mose die Israeliten nochmal ermahnt, folgt doch Gott nach. Und Gott sprach, geh auf das Gebirge Abarim auf dem Berg Nebo, der da liegt im Land Moab gegenüber Jericho, und schau das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. dann stirb auf dem Berg, auf den du hinaufgestiegen bist, und lass dich zu deinem Volk versammeln, wie deine Brüder Aaron starb auf dem Berg Hor und zu seinem Volk versammelt wurde. Denn ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Und dann kurze Zeit später der nächste Bericht, und Mose, er stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, dem Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Und dann wird so beschrieben, was er alles gesehen hat, welche Gegenden und was es für Landschaften waren. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er, also der Herr, begrub ihn im Tal, im Land Moab gegenüber Bet Peor, und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Also ich glaube, das wünscht sich jeder. Ja, jeder will lang leben, aber nicht alt werden. Und dann heißt es am Schluss: Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weinen und Klagens über Mose vollendet war. Auch das erlebt man. Kaum ist einer tot, war es der beste Mensch. Vorher haben sie über ihn geklagt und geschimpft, bis zum geht nicht mehr. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wie ist das jetzt mit Sterben? Wisst ihr, in diesem Text wird die Perspektive Gottes genannt, im Blick auf unser Leben und im Blick auf unser Sterben. Und einfach mal 5 Punkte, jetzt könnt ihr sie dann nach und nach sehen. Und dann feiern wir Abendmahl und dann ist Mittagessen. Also wir werden alle fertig. Perspektive Gottes zum Sterben. Das Erste, das was hier beschrieben steht und was eine Grundtatsache ist, Gott selber, er setzt den Zeitpunkt des Sterbens. Und der Herr redete mit Mose an demselben Tag: Geh auf das Gebirge, geh auf den Berg und stirb dort. Also nix Entschluss von Mose, jetzt fahre ich in die Schweiz und dann werde ich dort selbstbestimmt sterben. Vielleicht vor herrlicher Bergkulisse mit Ricola, Kräuterbonbon, damit der letzte Atemzug auch noch frisch ist. Nichts mit selbstbestimmt sterben. Mose erlebt, da ist ein Vater im Himmel, ein Gott des Lebens und des Sterbens, und der setzt die Zeitpunkte und der sagt, wann mein Zeitpunkt gekommen ist. Ist auch nicht die Diskussion, so wie der Kaspar Hauser, ich weiß nicht, wer das kennt, mit dem Borntelkramer, mit dem Tod, ja, wo er den Tod besoffen macht, dann kann er länger leben. Ja, also Mose, der nicht sagt, Gott, das ist viel zu früh und hast du das jetzt gut überlegt, wenn ich weg bin, was dann den Israeliten fehlt und außerdem habe ich noch so viele Pläne und außerdem und. Sondern Mose, er sagt, ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes. Und wenn ich sterbe, setzt Gott den Zeitpunkt und er weiß, was er tut, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Ja, das ist für mich eine große Gewissheit für mein Leben. Dass ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes. Und er hat nicht nur den Anfang, sondern auch das Ende im Blick. Und mein Leben von Anfang mit Ende ist unter seiner Herrschaft. Und er setzt den Zeitpunkt. Er ist derjenige, der weiß, was richtig ist. Vielleicht war das auch, was Luther geprägt hat. Dass er sagt, das Ende verfügt nicht irgendjemand, das Ende kommt vom Vater im Himmel. Und ehrlich, ich habe manchmal gesagt, wenn ich Trauernde besucht habe, derjenige, der mit Jesus gestorben ist, der ist jetzt dort und er hat garantiert keinen Bock, wieder zurückzukommen. Dem geht's so gut, dass er nicht mal einen Atemzug dran denken wird, jetzt wieder hier zu sein. Das Problem liegt bei uns. Wo er sagt, ich weiß, wenn ich sterbe, dann nach dem Willen Gottes. Gott bestimmt den Zeitpunkt. Und das Zweite, das ist, dass er erlebt, mein Leben endet, aber Gottes Werk und Gottes Geschichte gehen weiter. Eigentlich hätte Mose ja sagen müssen, also lass mich wenigstens noch ein bisschen die Sachen fertig machen, die ich begonnen habe. Und was sagt Gott? Gott sagt, du hast dein Werk noch nicht am Ziel, die Israeliten sind noch nicht im Land, dein Nachfolger ist noch nicht richtig eingearbeitet, die Israeliten sind noch nicht fromm genug und. Mose hat wahrscheinlich noch Pläne im Kopf gehabt. Ja, und eigentlich spricht doch alles dagegen, dass der jetzt geht. An so einer Schwellenposition, wo sie in das Land sollen, wo sie das Land einnehmen sollen, wo ein starker, bewährter Führer notwendig ist für das Volk. Und Gott sagt, Mose, jetzt ist die Zeit zu gehen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass es manchmal erstaunlich ist, wenn Gott Menschen aus dem Leben abberuft, dass die oft an einem Punkt stehen und immer wieder an einem Punkt stehen, wo man sagt, das ist doch viel zu früh. Bis als Hans-Peter Royer gestorben ist, tödlich verunglückt ist, Leiter des Tauernhofs in Österreich. Als wir das gehört haben, da war so dieser erste Gedanke, Mensch Jesus, warum? Der ist doch so wichtig für dieses Werk. Das ist doch jemand, der hat so viel bewegt und das, ja, also der stand doch mitten in seinem blühenden Leben und der ist einer, den brauchen wir doch, warum holst du den weg? Wahrscheinlich haben die Israeliten dasselbe gesagt. Gott, warum jetzt Mose weg? Wahrscheinlich hat Mose auch gesagt, Gott, warum jetzt? Müsste doch noch mehr. Und Gott, er zeigt dem Mose, Mose, auch wenn dein Dienst, dein Leben enden, meine Geschichte geht weiter. Du hast mitmachen dürfen, aber es hängt und steht nicht alles bei dir. Wenn du gehst, gehst du immer mit unfertigen Dingen. Und es wird bewusst. Wenn ich gehe, dann habe ich mein Leben nicht fertig. Dann ist meine Berufung nicht fertig. Dann ist mein Auftrag nicht fertig. Dann sind viele Dinge unfertig. Da ist so vieles offen, wo man dann sagt, ja, da ist noch alles Mögliche, was eigentlich zu klären würde. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand geht und sagt, ich habe fertig, Flasche leer. Und das war's. Es bleiben immer Dinge offen. Und die Botschaft von Gott ist, Mose, damit komme ich klar. Das, was nämlich offen ist, habe ich in meiner Hand. Und du darfst gehen, weil ich die Verantwortung übertrage. Und das hörst du mal bewusst für dein Leben. Wenn der Zeitpunkt kommt, dass du gehst, und wenn dieses Leben hier für dich endet, dann werden in deinem Leben viele, viele Dinge offen sein. Und es werden viele Dinge sein, wo du sagst, das habe ich mir anders gewünscht. Und da hätte ich gern andere Verhältnisse hinterlassen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass manches sich noch klärt und dass manches zum Ziel kommt und. Wird alles nicht sein. Und Jesus sagt, du, damit kann ich leben, denn meine Geschichte und mein Werk ist mit deinem Sterben nicht am Ende. Es geht weiter. Und dass es weitergeht, dafür sorge ich. Und es ist für mich so eine eindrückliche Schilderung, als es dann heißt, und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo. Habt das mal so vor Augen. Also ich stelle mir das vor wie so ein einsamer Cowboy, der aus dem Lager geht und er lässt seine Familie zurück. Er lässt seinen Auftrag zurück. Er lässt die Erfolge und die Misserfolge zurück. Er lässt alles zurück, was offen geblieben ist. Und mit jedem Schritt geht er immer weiter. Und er weiß, es gibt keine Umkehr. Und er geht nicht nur vom Leben weg, sondern er geht mit jedem Schritt Gott entgegen. Und in dieser Begegnung nimmt er sein ganzes Leben mit, was er hatte, seinen ganzen Glauben. Und er weiß, es ist vieles offen, was hinter mir liegt. Aber der Gott, der mich erwartet, ist nicht fertig mit seinem Werk. Und deshalb dann das Dritte. Das Leben endet dann in einer ganz besonderen Gottesbegegnung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Warum sollte Mose auf den Berg steigen? Klar kann man sagen, damit er das Land sieht. Das hätte Gott ihm auch anders zeigen können. Wahrscheinlich nicht wegen der schönen Aussicht. Ich weiß noch, ich habe meine Beerdigung gehalten in Feldmoching auf dem Friedhof. Und da war dann Föhn, ein Alpenpanorama schlechthin, wo dann die Leute bei der Beerdigung gesagt haben, also ein Grab mit so einer Aussicht, das wünschte ich mir auch mal. Ist doch richtig schön, ja. Wo wir sagen, also Mose nicht wegen der Aussicht, er wurde ja dann im Tal begraben. Ich glaube, dass Mose auf den Berg musste, weil die Berge immer wieder Orte einer ganz besonderen Gottesbegegnung waren. Er hat es doch selber erlebt auf dem Berg Sinai, wo er der Wirklichkeit des lebendigen Gottes begegnet ist. Und jetzt können wir durch die Bibel gehen. Wie war es bei Noah auf dem Berg Ararat? Dort, wo Gott versprochen hat, ja, ich werde diese Erde nicht mehr wegen der Menschen und ihrer Sünde vernichten. der einen Bund geschlossen hat, wie war es bei Abraham auf dem Berg Moria, als Gott ihm zugesprochen hat nach dieser Probe mit seinem Sohn Isaak: Du wirst er sein, der meinen Segen in die ganze Welt zu allen Menschen tragen wird. Wie war es bei Elia auf dem Berg Karmel, als Feuer vom Himmel gefallen ist und Gott gezeigt hat, ich bin der Lebendige. Wie war es? Merkt ihr, die Berge sind Orte ganz besonderer Gottesbegegnung, und genau da geht Mose entgegen. Mose, er geht auf den Berg und auf ihn wartet die Begegnung mit dem Vater im Himmel. Und es wird hier so schön beschrieben, dass Gott sagt, lass dich sammeln, so wie dein Bruder Aaron. Sammeln, das hat was zu tun mit, lass dich von mir auflesen. Ich werde dich hineinnehmen in meine Gegenwart. Wisst ihr, auf dem Berg Nebo, in dem Sterben, hat nicht der Tod gewartet, sondern der lebendige Gott. Und der Berg wurde zur Begegnung mit diesem ganz besonderen Gott, wo er wusste, der wartet auf mich. Und das, was dann kommt, ist eine einzigartige Gottesbegegnung, nämlich bei ihm zu sein. Dort zu sein, wo nichts mehr offen ist. Und im Sterben ist er gegenwärtig. Der ärztliche Direktor, ehemals ärztliche Direktor der Helios-Kliniken in Berlin, Paul, das ist jetzt nochmal eine andere, Name Rüdiger Karwart, er ist schwer an Krebs erkrankt, musste seinen Job dann aufgeben. Und er hat in einem Artikel über das Sterben geschrieben: Und wenn wir dann an der Grenze des Lebens ankommen und wenn wir dann mit der letzten Einsamkeit konfrontiert werden, dürfen wir wissen, dass Jesus da ist, uns an der Hand hält und uns von der anderen Seite entgegentritt. Oder wie hat es David gesagt: Und wenn ich wandere im Tal des Todes, ich fürchte kein Unglück, du bist bei mir. Mose erlebte, Sterben wird zum Moment der ganz besonderen Gottesbegegnung, dann ihm zu begegnen, einem Vater im Himmel nach Hause zu kommen und nichts mehr offen zu haben. Und das Sterben ist interessant, dass auch da das Thema Schuld thematisiert wird. Also Gott sagt nicht Mose, ja, also jeder hat Dreck im Stecken und die Leichen in deinem Keller sind auch da und schweigen wir drüber. Sondern Gott, er spricht die Leichen im Keller an. Wisst ihr, und das ist mir immer wieder begegnet, dass dort, wo es ums Sterben geht, auf einmal im Leben Dinge wichtig werden, die als Schuld präsent sind. Und ich weiß noch, ich habe einen Mann besucht, er lag über Wochen im Sterben. Und diejenigen, die ihn begleitet haben, sagten, der kann nicht sterben, da ist was in seinem Leben, der kann nicht sterben. Und ich habe den dann gefragt am Sterbebett, ich habe ihn gut gekannt, war damals weit über 80. Und ich habe gesagt, du, weißt du, du hast Jesus in deinem Leben, aber sind da Dinge, wo du merkst, das belastet dich, da hast du nie drüber gesprochen, das hast du nie geklärt. Und dann erzählt er, ja, danke, dass du die Frage stellst. Ich weiß noch, das war für ihn damals wie so ein Aufatmen. Und dann erzählt er von dem Zweiten Weltkrieg. Er war in einem Sabotagetrupp, die schon hinter die Front waren, bevor es losging. Und er sagt, wir haben dort einfach morden müssen. Und dann haben sie ihn in die Partisanenbekämpfung gestellt. Und er sagt, diejenigen, die wir erschossen haben, waffenlos waren die anderen, weil sie weg mussten. Die verfolgen mich bis heute. Und diese Schuld ist hochgekommen. Und wisst ihr das Erstaunliche? Als wir darüber gebetet haben, als er das vor Jesus nochmal Schuld bekannt hat, ein paar Tage später konnte er sterben. Gott sagt Mose, wie war das damals in Kadesh bei dem harten Wasser? Als du öffentlich im Misstrauen mir begegnet bist und nicht meine Ehre, sondern einfach dein eigenes Ding gemacht hast, da habe ich damals gesagt, du kannst nicht in das Land gehen. Mose, und diese Schuld, die hat dich begleitet, deswegen kannst du nicht in das Land gehen. Und es ist Barmherzigkeit Gottes, dass Gott nicht sagt, schweigen wir drüber, das wird schon irgendwie, sondern dass er sagt, diese Dinge in deinem Leben, die nicht geklärt sind, die brauchen eine letzte Klärung, du brauchst Gewissheit. Ja, das ist doch, was Martin Luther gemacht hat, dass er wusste, ich bin derjenige, ich kann meinem Vater im Himmel begegnen. Er hat wohl am Tag vor seinem Sterben den Zettel geschrieben, auf dem stand, wir sind Bettler, das ist wahr. Sein Freund Justus hat es dann in seinem Sterbezimmer gefunden bei Luther. Das ist, was er wusste. Er sagt, ich weiß, ich komme mit leeren Händen und die Schuld, die ich mit mir trage, ist durch Jesus gesühnt. Und das ist eine Gewissheit, die wir brauchen. Dass ich weiß, ich werde mit meinem Leben, da ist so viel, was ich schuldig geblieben bin, Gott und Menschen, es wird so viel sein, was offen geblieben ist. Und Jesus sagt, lass diese Schuld zum Thema werden, damit du versöhnt gehen kannst. Kläre, was zu klären ist. Bekenne das, was dir bewusst ist. Und dann leb aber wirklich auch von der Gnade. Wir sind Bettler. Dann verlass dich darauf, dass das, was Jesus ist, genügt. Und dass du von seiner Gnade leben darfst. Und dass das zählt, was er für dich getan hat. Und dann wirst du im Sterben den fürsorgenden Gott begegnen. Dem fürsorgenden Gott. Bis am Ende war Mose ganz allein mit Gott. Das ist jede Situation. Jeder, der stirbt, wird am Ende ganz allein vor Gott stehen. Und da kann er nicht sagen, jetzt brauche ich Mama und Papa. Jetzt brauche ich einen Pastor. Sondern dann stehe ich mit meinem Leben vor Gott. Und Gott empfängt Mose und sagt, du hast mit mir gelebt. Du bist der Knecht Gottes gewesen. Das ist so schön, das ist das Letzte, was heißt, so starb Mose, der Knecht Gottes. Knecht heißt nicht, der wurde geknechtet und ausgebeutet. Sondern Knecht heißt, der hat einen Ort gehabt, wo er hingehört hat. Der hat eine Herrschaft gehört, die ihn geschützt hat. Der hat jemanden gehabt, dem er gedient hat. Der hat jemanden gehabt, dem er sich anvertraut hat. Und das ist, was am Ende steht. Jetzt steht Mose bei dem, zu dem er gehört, wo er sagt, in deinem Haus habe ich gelebt. Und Gott sagt, und ich nehme dich nach Hause. Und in den letzten Dingen kümmert sich nur noch Gott. Das ist, er begrub Mose. Er hat die letzten Dinge geklärt. Und für mich wie so ein deutlicher Hinweis, dass Jesus hier uns diese Botschaft gibt. Weißt du, am Ende kümmere ich mich um dich. Und wenn es ans Sterben geht, dann zählt nicht mehr, was du am Ende noch tust. Sondern zählt am Ende, was ich für dich getan habe und was ich tue, dass ich dich nach Hause nehme. Dieser fürsorgende Gott. Und es ist schön, dass wir Abendmahl feiern können. Und Abendmahl heißt doch, dass ich heute schon mit meinem Leben zu Jesus kommen kann und sagen kann, Mensch, wenn heute Schluss wäre, wäre nicht schön, ich würde mir es anders wünschen, aber dann möchte ich einfach, dass mein Leben in deiner Hand ist. Und dann möchte ich, dass ich weiß, ich kann klären, was zu klären ist. Und vielleicht sind Dinge, wo man heute bewusst merkt, Mensch, das sind Themen in meinem Leben, da möchte ich ganz bewusst Jesus um Vergebung bitten. Und das Abendmahl ist, wo Jesus sagt, ja, das bekommst du um als sichtbares Zeichen, dir ist deine Sünde vergeben. Das gilt. Und es gilt in Zeit und in Ewigkeit. Und ich darf seiner Gnade und Erlösung mich versichern, dass ich weiß, dass Jesus über meinem Leben steht und dass er sagt, und wenn du vor mir stehst, dann darfst du wissen, dort, wo du dein Leben mir anvertraut hast, heißt, ich habe alles für dich getan. Und jetzt seid nicht dein Werk, sondern mein Werk. Und das darf ich mir versichern und sagen, Jesus, ja, für mich bist du gestorben, das möchte ich aufnehmen, das möchte ich in mir gegenwärtig haben. Und ich darf das auch als Stärkung nehmen für den Weg. Für den Weg, wo wir unterwegs sind und sagen, wir gehen Jesus entgegen, er kommt uns entgegen, keine Ahnung, wann die Begegnung ist. Aber ich möchte mich einfach an seiner Gegenwart stärken und beten, dass er in meinem Leben bleibt und dass er mein Leben prägt. Ich lade euch einen Moment der Stille zu haben. Wo jeder jetzt mit Jesus reden kann, auch ganz bewusst Erwartung an das Abendmahl ausdrücken kann. Jesus sagen, ich möchte, dass du mir da begegnest, so in mein Leben hineinkommst, dass ich etwas erlebe von deiner Vergebung, von deinem Angenommensein, von dem, dass es reicht, was du bist. Und dann wollen wir gemeinsam nach diesem Moment der Stille das Lied singen. Oft habe ich vergessen, was Jesus mir gesagt hat. Und im Refrain heißt es immer wieder, Herr, sei gnädig. Sei mir gnädig, das Lied darf uns dann zum Gebet werden. Ein Moment der Stille, herzliche Einladung zum stillen Gebet und dann wollen wir das auch mal feiern.